Die heutige Folge dreht sich um die Wurzel aller Gesundheit. Wenn wir zumindest Hippokrates glauben wollen. Der sagte nämlich, der gesunde Darm ist die Wurzel deiner Gesundheit, ist die Wurzel aller Gesundheit. Damit herzlich willkommen bei Radio Tiefsinn, deinem Entdeckungspodcast auf den Spuren der großen Fragen des Lebens. Mein Name ist Benjamin Rathgeber, ich bin der Host von Radio Tiefsinn und gemeinsam erkunden wir hier die wirksamsten Prinzipien für ein Leben voller Freiheit, voller Klarheit und voller Tiefsinn. Für mehr psychische und körperliche Gesundheit, aber auch für Leistungssteigerung, mentale Performance und allgemeines Wohlbefinden führt kein Weg am Darm vorbei. Der Darm ist weit mehr als nur ein Verdauungsorgan, ist der Hauptsitz unseres Immunsystems. Er produziert Hormone, reguliert Hormone, beeinflusst unsere Hautgesundheit und steht, das finde ich besonders spannend, in direkten Austausch mit unserem Gehirn. Wenn die Darmgesundheit ins Ungleichgewicht gerät, kann sich das in den verschiedensten gesundheitlichen Beschwerden äußern. Das Spektrum reicht dabei von hormonellen Beschwerden, Hauterkrankungen, Autoimmunerkrankungen bis zu psychischen Veränderungen. Dr. Sandra Weber ist Expertin zum Thema ganzheitliche Darmgesundheit und widmet sich den spannenden und nach wie vor unterschätzten Organen. Ihre Mission, möglichst vielen Menschen über einen gestärkten Darm den Weg zu einer stabilen, körperlichen und mentalen Gesundheit zu ermöglichen. Wir sprechen unter anderem über folgende Themen. Sandras Wandel von Zahnärztin zur Darmexpertin, warum die Schulmedizin mit all ihren Stärken oft keine Antwort auf chronische Probleme findet, wie intim unser Gehirn und unser Darm verbunden sind, wie sie miteinander kommunizieren und wer der geheime Boss der beiden ist, die geheime Welt unserer Darmbakterien und wie diese Bakterien dich gegen Alter und Krankheit schützen können. Und wir reden über 4 simple Hacks für ganzheitliche Darmgesundheit und wie du damit dein ganzes Leben verbesserst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Episode. Dr. Sandra Weber, ich freue mich riesig, dass du hier bist und dass das endlich geklappt hat. Wir hatten schon ein paar Versuche, um dieses Interview zu starten. Und umso mehr freue ich mich, dass es heute geklappt hat. Wir hätten uns jetzt auch schon wieder 20 Minuten, haben wir uns schon verquatscht, ohne dass das Recording an war. Also ich freue mich, dass es jetzt offiziell losgeht und von ganzem Herzen herzlich willkommen bei Radio Tiefsinn. Schön, dass du am Start bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ich bin echt sehr glücklich, dass es endlich klappt. Ich habe schon gesagt, gut Ding will Weile haben.
Gut Ding will Weile haben, so ist es.
Ich freue mich.
Nice. Also, wir haben als großes Thema heute festgelegt, natürlich den Darm. Du bist Expertin für Darmgesundheit, alles rund um das Thema Darm und besonders interessiert mich und ich glaube auch die Menschen, die diesen Podcast hören, es geht ja hier um Freiheit, um Klarheit, um den tiefen Sinn, also viel um Kognition, viel um psychische Gesundheit, viel um die Frage, wie können wir dieses Leben besser leben. Und deswegen wollten wir dieses Thema Darm aus der Perspektive Gut-Brain-Axis, also die Achse zwischen dem Gehirn und dem Darm, wie sich Psyche und Darmgesundheit zusammenspielen. Aber bevor wir da so richtig reinstarten, wie kommt man dazu, dass sich sein Berufsbild und das, was man den ganzen Tag macht, um den Darm dreht? Wie hast du zu diesem Thema gefunden und was ist es an diesem Thema, was dich so fesselt oder fasziniert?
Wunderschöne Frage. Ich glaube, ja, die kann man nicht rational beantworten. Vorneweg vielleicht, ich bin eigentlich Zahnärztin. Also ich komme quasi vom anderen Ende des Verdauungstrakts. Und ich hatte am Anfang von meinem Studium als junge Studentin ziemlich viele gesundheitliche Probleme. Also das heißt, ich war immer unglaublich müde. Das klingt zwar total banal, aber wenn man nach 15 Stunden Schlaf immer noch das Gefühl hat, den Tag nicht hinter sich zu bringen, ohne nochmal einen Zwischennap zu machen, dann ist das sehr einschränkend. Ich hatte immer Bauchschmerzen und ich hatte unglaubliche Hautprobleme und auch ganz viel. So, ich war immer ganz nah am Wasser gebaut und habe ständig geheult wegen nichts und allem. Und es ging mir einfach nicht gut. Und damit bin ich natürlich von Arzt zu Arzt gerannt, von Hausarzt zu Hausarzt, von Hautarzt zu Hautarzt. Und überall kam halt immer die Antwort, Frau Weber, Sie sind gesund. Vielleicht machen Sie sich ein bisschen weniger Stress, aber ansonsten sind Sie gesund und finden Sie sich damit ab, dass Sie keine schöne Haut haben, dass Sie Bauchschmerzen haben und so weiter. Und das war für mich mit Anfang 20 natürlich ein Zustand, den ich überhaupt nicht akzeptieren konnte. Und gerade auch durch mein Studium oder generell mein Interesse an Gesundheit am Menschen, dachte ich mir, naja, das kann doch nicht Gesundheit sein. Also ja. Wenn das Gesundheit ist, was ist denn dann Krankheit? Und so bin ich dann halt weiter von Arzt zu Arzt gehüpft und irgendwann nach, ich weiß nicht, zig Arztbesuchen war ich dann irgendwann mal bei einem Arzt, der sich meine Darmflora angeschaut hatte. Und ich dachte mir, was hat jetzt meine Darmflora mit meiner Haut zu tun oder mit meiner Weinerlichkeit? Das kann ja irgendwie, passt irgendwie überhaupt nicht zusammen. Also ich hatte damals noch nicht viel Ahnung von Darmgesundheit. Und der hatte dann festgestellt, dass ich unter einer Dysbiose gelitten habe, also im Ungleichgewicht der Darmflora. Und das war dann tatsächlich auch die Ursache meiner völlig unzusammenhängenden, oder zumindest so scheinenden unzusammenhängenden Symptome. Und der Arzt war zwar super für die Diagnose, aber der konnte mir nicht weiterhelfen. Also er hatte kein Therapiekonzept oder hat nur gesagt, ja, nehmen Sie ein paar Probiotika, essen Sie weniger Gluten und dann wird die Sache wieder. Die Sache ist natürlich nicht wieder geworden. Mhm. Und dann hatte ich aber quasi den Anker, wo ich gewusst habe, okay, es kommt offensichtlich aus meinem Darm. Irgendwas stimmt da nicht. Und durch mein Studium hatte ich natürlich super Quellenmöglichkeiten. Ich konnte ganz viel wissenschaftliche Literatur lesen und habe dann einfach beschlossen. Hast du Zahnmedizin
studiert?
Genau, Zahnmedizin.
Okay, alles klar.
Aber dadurch hat man ja einen Uni-Zugang und so weiter.
Ja.
Und dann habe ich einfach begonnen, ganz laienhaft mich in das Thema einzulesen. Habe zwar Studien gelesen, aber auch viele, ja, die klassischen Ratgeber und so weiter. Und habe dann irgendwann festgestellt, okay, in jedem anderen Medizinsystem, ob es Ayurveda ist, ob es TCM ist, ob es die Naturheilkunde ist, schon vor x hunderten Jahren stand der Darm oder steht in den anderen Medizinformen bis heute der Darm im Zentrum von Krankheit und Gesundheit. Nur in unserer modernen westlichen Medizin fehlt dieser Ansatzpunkt. Mhm. Und gemeinsam dann aber auch mit der wissenschaftlichen Literatur, die ich gelesen habe, dachte ich mir, wow, hier ist echt irgendwie eine Lücke in unserem System. Und habe dann mich einfach mal weitergebildet und nach dem Studium dann ganz viele Seminare, Weiterbildungen besucht und einfach dieses Thema nicht mehr losgelassen und konnte mich dann letztendlich durch ganz banale Alltagsveränderungen tatsächlich heilen. Und so bin ich quasi aus ganz egoistischen Gründen von Zahnmedizin zur Darmgesundheit gekommen. Und ich habe dann zwar noch nach dem Studium promoviert und auch noch in der Implantatforschung gearbeitet und habe da unglaublich viel gelernt, auch gerade über Bakterien, was mein Verständnis für die Darmflora wieder extrem erweitert hat. Und habe dann aber vor einem Jahr beschlossen, weil ich einfach auch in meinem Umfeld mitbekommen habe, wie viele Leute strugglen und keine Hilfe bekommen in Voll. Unserer westlichen Medizin. Und ich bin überhaupt kein Feind der Schulmedizin. Im Gegenteil, ich möchte keinen Tag darauf verzichten können, aber sie übersieht einiges oder sie kann gewisse Dinge nicht decken. Und da dachte ich mir, es gibt so viele einfache Möglichkeiten, um wirklich Leiden zu lindern oder in den Griff zu bekommen und teilweise auch wirklich vollständig aufzulösen. Und das mache ich oder habe ich jetzt zu meinem Beruf gemacht, über diese Themen zu sprechen und zu beraten und einfach Leuten durch ganz einfache Hacks zu zeigen, wie sie sich selbst in ihrem Körper mental und körperlich wohler fühlen können.
Hm. Ja, mega geil. Also wir gehen auch auf jeden Fall auch nochmal auf diese Hacks drauf ein. Keine Sorge, ich weiß, dass da ein Interesse an, aber erstmal so dieses, ich kann da so mitfühlen und ich bin mir ganz sicher, dass viele auf dem Podcast das kennen, ganz besonders die schon mal etwas, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, dass es geht schon in diese Art, diese chronische Beschwerden, diese Autoimmungeschichten, diese Fragen, diese Schmerzen und diese Probleme, die ein Arzt, ein westlicher Arzt dir nicht beantworten kann und wie yeah. fucking nervig und ja, es ist so frustrierend, weil du läufst von Arzt zu Arzt, und ich kenne das sehr gut, du läufst von Arzt zu Arzt und die sagen dir, nächstes ist alles okay oder die sagen dir, das ist deine Psyche oder das ist Psychosomatik und das ist das Spannende, ist, weil ja, es gibt einen saukrassen Link dazwischen und das werden wir später auch so ein bisschen noch auseinander friemeln, aber erstmal zu sagen so, im Endeffekt wird dir ja suggeriert, dass du dir das irgendwie einbildest oder dass das yeah. irgendwie nicht so schlimm sei oder und du sagst, du bist Mitte 20, du schläfst 15 Stunden
bist immer noch nicht ausgepennt. Deine Haut, die sieht übrigens sehr gut aus. Also ich hatte früher Ich hatte früher auch krasse Akne. Bei mir ist, ich habe es auch ganz gut in den Griff gekriegt. Ich bin noch so ein bisschen, da fehlt noch so die letzten 5%, lässt sich noch feintunen. Aber diese Erfahrung ist einfach super frustrierend. Deswegen finde ich es schön, dass du für dieses Thema losgehst und dass du das mehr in das Bewusstsein der Menschen bringst. Weil eigentlich, wenn an dieses Grundverständnis bestehen würde, auch bei Ärzten, über diese Funktionsweise, was ja eigentlich ich mir nicht vorstellen kann, dass sie ja keinen Zugang dazu hätten. Also du kannst ja nicht sagen, dass jemand, der Medizin studiert hat, dass jetzt ihnen diese Konzepte von der Darm-Brain Axis, vom Vagusnerv, von der Mikrobiom, welche Auswirkungen, das wird solche Menschen ja nicht überfordern, sondern die haben einfach nur nie entweder den Zugang haben, die haben das nicht gelernt. Was glaubst du, wo liegt das Problem da, dass solche Krankheiten und ganz besonders das Thema Darmgesundheit nicht so richtig bei der Schulmedizin angekommen ist oder zumindest nicht auf, du hast gesagt, du hast zumindest, beim einen gab es zumindest eine Diagnose, aber es gab keine Lösung drauf. Ja. Woran glaubst du, liegt es, dass unsere westliche Schulmedizin dort nicht so den Zugang und die Lösung hat für diese Problematiken?
Also das sind, denke ich, zwei verschiedene Punkte. Das eine ist, dass unsere Schulmedizin sehr symptomorientiert ist und weniger präventions- oder ursachenorientiert ist. Das heißt, ich gehe mit meinen Hautbeschwerden zum Hautarzt und der gibt mir eine Salbe gegen Akne, gegen Neurodermitis, gegen Schuppenflechte, whatever. Warum ich das Ganze habe und was die Faktoren sind, die alle aufeinandertreffen und dazu führen, dass es tatsächlich zur Entstehung dieser Problematik kommt, wird nicht unbedingt berücksichtigt. Das ist aber nicht das, weil der Arzt darauf keinen Bock hat oder irgendwie, sondern das ist einfach das System, in dem wir lernen, in dem wir Medizin lernen. Und natürlich haben wir auch Möglichkeiten. Wir haben mit unserer Pharmaindustrie unglaubliche Möglichkeiten, wirklich schwerwiegende Symptome schnell in den Griff zu bekommen. Das ist nicht nur Fluch, das ist auch Segen. Jeder, der schon mal Schmerzen hatte, weiß, wie schön es ist, wenn dieses Schmerzmittel endlich wirkt. Auf der anderen Seite ist das natürlich immer nur die Akutlösung und nie die Langzeitlösung. Denn jedes Medikament, so vorteilhaft es sein mag, bringt natürlich auch immer Nebenwirkungen mit sich. Das heißt, davon auszugehen, ich schlucke den Rest meines Lebens irgendwas oder salbe den Rest meines Lebens irgendwas, funktioniert nicht. Dadurch entstehen neue Probleme. Das heißt, wir müssen zu dieser Symptombehandlung immer auch die Ursachenforschung dazu nehmen. Und das fehlt zumindest aus meiner Perspektive ein Stück weit bei uns in der Medizin. Und das Zweite ist letztendlich auch Fluch und Segen zugleich, dass wir hier in Europa sehr spezifisch ausgebildet werden. Also jeder ist Experte für Dermatologie, für Haut, für den Darm, für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde und so weiter. Das heißt, was fehlt, ist dieses, den Menschen als Ganzes zu betrachten. Der Mensch ist nicht nur Kapitel Kopf, okay, dafür ist der HNO zuständig. Der Mensch ist nicht nur Kapitel Thorax, okay, dafür ist der Gastroenterologe zuständig. Der Mensch ist ein System. Das sind lauter kleine Zahnräder, die ineinander greifen. Und vielleicht, ich finde, es ist immer so perfekt, wie Sand im Getriebe zu haben. Der Sand fließt irgendwo oben in dieser Zahnradkette rein und rutscht noch einige Zahnräder weiter runter und irgendwann unten fängt es an zu knirschen. Jetzt mal ganz bildlich gesprochen, man hat dann irgendwann Knieprobleme, aber die Knieprobleme sind nicht das Problem und man doktert 100 Jahre am Knie rum und stellt aber nicht fest, okay, das Problem kommt, weiß ich nicht, aus dem Kiefergelenk oder whatever, als ganz einfaches Beispiel. Und das ist, denke ich, der zweite wichtige Punkt, der bei uns fehlt, wo andere Medizinformen, ganzheitlich orientiertere Medizinformen wie ayurvedische Medizin, traditionell chinesische Medizin sehr viel weiter sind als wir, von denen wir sehr, sehr viel lernen können. Auf der anderen Seite fehlen dort natürlich Akutmaßnahmen, mit denen wir unglaublich glänzen können. Und drum ist für mich auch, weil ich ganz oft gefragt werde, ob ich jetzt Alternativmedizin oder Schulmedizin, was ist denn meine Intention, sage ich gar nicht. Kein weder noch beides. Wir brauchen beides zusammen. Aber für die chronischen Erkrankungen, genau das, was du gesagt hast, Autoimmunerkrankungen, chronische Hauterkrankungen, psychische Erkrankungen, das sind alles Dinge, da hilft es nicht nur, Symptome zu unterdrücken, da müssen wir an die Ursache. Und da kann die westliche Medizin noch viel lernen.
Ja, super, super schön erklärt. Ich glaube, dass ich sehe das sehr, sehr ähnlich, dass es im Endeffekt darum geht, dass du eben als Mensch und ganz besonders, wenn wir eben auch in diese psychischen Krankheiten schauen, Damit habe ich mich sehr lange Zeit meines Lebens sehr intensiv beschäftigt, dass eben Menschen immer noch als Symptom gesehen werden. Du bist derjenige, der Depressionen hat, du bist derjenige, der unter Stimmungsschwankungen, ohne tatsächlich zu sagen, das kann, nehmen wir einfach mal das Beispiel Panikattacken, das kann 10.000 Gründe haben.
Ja.
Es kann, wie du hast von dieses schöne Bild von den Zahnrädern gesprochen, es kann von einer irgendwie Fehlstellung sein. Es kann von einer Nahrungsmittelunverträglichkeit sein. Es kann von einem Darmproblem sein. Es kann von einer Fehlfunktion, dass du irgendwas nicht richtig synthetisierst. Es kann sein, dass deine Produktion von dem und dem Hormon nicht richtig läuft. Es kann sein, dass dir ein Vitamin fehlt. Es kann sein, dass du unter Stress stehst. Es kann sein, dass du ein Problem hast. Also jetzt kommen wir zu psychisch, dass du tatsächlich irgendwie deine Gedankenschleife irgendwie nicht richtig läuft. Also jemand zu sagen, okay, du hast eine Angststörung, das bedeutet das und das. Es ist sehr schwierig, bei so einem komplexen System wie dem Menschen so eine finale Antwort auf irgendetwas zu finden. Und trotzdem wollen wir ja irgendwie, auch wenn man solche so Themen bespricht und solche Fragen beantworten, möchten wir natürlich auch trotzdem irgendwie konkret werden. Du hast jetzt gerade darüber gesprochen, Thema, alles hängt miteinander zusammen. Wollen wir mal langsam uns dem Thema Gut-Brain, also Gehirn und Darm nähern. Du hast so ein schönes Bild mit den Zahnrädern. Was ist so ein Bild, was dir einfällt, um diese Beziehung zwischen, wie hängt unser Darm mit unserem Gesamtsystem, vielleicht unserem Gehirn, also wie hängt dieses verschiedene Formen des Nervensystems zusammen und warum ist diese Verbindung zwischen Darm und Gehirn so stark und vielleicht auch so wichtig?
Da gibt es eigentlich ein wunderschönes Bild, oder ich nutze das Bild sehr gerne. Und zwar muss man da einmal in die Embryonalentwicklung des Menschen gucken, weil wenn man sich dort anschaut, da gibt es ganz viele verschiedene Gewebe. Am Anfang sind das irgendwelche Zellknollen, aus denen sich dann unsere späteren Organe entwickeln. Und wenn man sich das Nervensystem des Darms und das Nervensystem des Gehirns anschaut, dann sieht man, dass das ein und dasselbe Ursprungsgewebe ist. Das kann man sich vorstellen wie einen Riesenwollknoll. Und während der embryonalen Entwicklung teilt sich dieser Wollknoll, dieses Nervengeflecht auf. Und der eine Teil vom Wollknoll zieht zum Gehirn, der andere zieht zum Darm. Das heißt, aus diesem Ursprungsnervengewebe entstehen zwei separate, also sie sind nicht separat, aber zwei lokal separate Nervengeflechte. Und das Schöne ist, diese beiden Wollknolls, die getrennten, teilen sich nicht vollständig, sondern es bleibt ein Faden bestehen. Und das ist der Vagusnerv. Und dieser Vagusnerv ist eine ganz einfache anatomische Struktur, über die unser Gehirn und unser Darm immer in Verbindung sind und auch in beide Richtungen unglaublich viele Informationen austauschen. Man ist ja auch lange davon ausgegangen, dass nur das Gehirn dem Darm Verdauungsimpulse oder ähnliches gibt. Inzwischen weiß man, dass die Impulse vom Darm ins Gehirn wesentlich mehr sind. Und allein durch diese anatomische
80 oder 90% oder irgendwie sowas ist von unten nach oben quasi, oder?
Genau. Ja. Inzwischen geht man fast von 80% aus, dass die Kommunikation quasi der Darm die Plaudertasche ist und permanent das Gehirn informiert, was so abgeht. Und allein durch diese anatomische Struktur sind diese beiden Organe super eng miteinander verbunden. Und gerade wenn man dann noch an die Bedeutung des Vagusnervs denkt, das ist unser wichtigster Entspannungsnerv, also der wichtigste Nerv für den parasympathischen Anteil des Nervensystems. Das, was natürlich in unserer heutigen Zeit oft ein Stressthema ist. Genau, aber allein durch diese Anatomie sind sie miteinander verbunden. Aber es geht noch viel, viel weiter, denn man weiß inzwischen auch, dass die Darmbakterien, also die Mikroorganismen, die in unserem Darm leben. Und für jemanden, der vielleicht sich über Bakterien noch nicht so viel Gedanken gemacht hat oder jetzt gerade in der aktuellen Situation, Bakterien sind nicht nur Krankheitserreger, Bakterien sind auch unheimlich wichtige Organismen, die wir zum Überleben brauchen. Wir könnten ohne Bakterien, ohne die richtigen Bakterien gar nicht überleben. Und Darmbakterien produzieren in unserem Darm Stoffe, die dann über die Darmwand ins Blut gelangen und übers Blut in unseren gesamten Körper und teilweise dann auch über die Blut-Hirn-Schranke ins Gehirn gelangen. Und darüber ist extrem viel möglich, positiv wie auch negativ. Es gibt Darmbakterien, die produzieren zum Beispiel Tryptophan. Das ist eine ganz wichtige Vorstufe von unserem Glückshormon Serotonin. Und bei Depressionen ist zum Beispiel ein klarer Faktor, wir haben ein Problem mit dem Serotoninhaushalt. Und man weiß, dass bei depressiven Personen eben nicht nur Serotonin im Gehirnmangelware ist, sondern auch einfach Tryptophan im gesamten Blutkreislauf schon fehlt. Und hier kommt dann eben die Darmflora ins Spiel. Habe ich Bakterien, die viel Tryptophan produzieren, kann mein Gehirn wesentlich mehr Serotonin produzieren. Ist meine Darmflora ins Ungleichgewicht geraten und da sind kaum Bakterien, die Tryptophan produzieren, fehlt da natürlich eine Quelle, aus der Serotonin entstehen kann. Das ist ein Faktor. Oder aber andere Darmbakterien produzieren kurzkettige Fettsäuren. Das sind ganz, ganz elementar wichtige Substanzen, die sowohl dafür sorgen, dass unsere Darmschleimhaut optimal mit Energie versorgt ist, die aber eben auch wieder aus dem Darm über die Blutbahn ins Gehirn gelangen und dort extrem wichtige Substanzen für die Immunzellen in unserem Gehirn sind. Und diese Immunzellen haben zum Beispiel wieder die Aufgabe, ja letztendlich unser ganzes Nervengeflecht zu reinigen, Keime abzufangen, Ablagerungen aufzulösen, abzutransportieren. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist es zum Beispiel ein großes Problem bei Demenzerkrankungen, bei Alzheimer, bei Parkinson. Da funktioniert diese Entsorgung dieser Ablagerungen nicht mehr. Und da weiß man auch, dass kurzkettige Fettsäuren Mangelware sind, die aus dem Darm produziert werden. Zum Beispiel bei Parkinson weiß man, dass schon 8 bis 15 Jahre vor den klassischen Symptomen der Parkinson-Erkrankung die Darmflora einen Shift hat und sich verändert. Mhm. Also es hängt extrem miteinander zusammen und das ist unglaublich spannend und ja, es kommt gerade, dass man das auch bei uns hier mehr berücksichtigt. Und auch gerade was jetzt emotional Angststörungen, Depressionen und so weiter angeht, weiß man auch, dass chronische Entzündungen eine extrem große Rolle spielen. Und chronische Entzündungen, da poppt, müsste eigentlich bei jedem sofort Darm aufpoppen. Denn der Darm ist unser größter, unsere Hauptzentrale des Immunsystems. Das heißt, wenn hier das Immunsystem fehlreguliert ist, wenn es hier Probleme gibt, weil die Darmwand löchrig wird sozusagen, dann kommt es zu einer extremen Ausschüttung von Entzündungsmediatoren, die dann auch wiederum im Gehirn natürlich ankommen und hier nicht nur degenerative Prozesse wie jetzt Demenz oder Parkinson auslösen, sondern auch wirklich unsere Stimmung ganz chemikalisch belasten und Depressionen, Angststörungen und so weiter mit unterstützt oder vielleicht in manchen Fällen sogar erst ausgelöst werden.
Ja, voll, also richtig, richtig guter Punkt, dass diese Neuroinflammation wird ja mittlerweile auch als eine der großen Quellen, also die Inflammation von deinem, von im Gehirn sozusagen, dass dieses Thema von Depression, von Angststörung, aber auch einfach von vielleicht nicht optimaler, weil es sind ja auch Menschen dabei, die vielleicht, denen es gut geht, aber die sagen, hey, was ist denn noch möglich? Also wie kann ich denn meine Performance noch ein bisschen steigern? Wie kann ich mich besser konzentrieren? Und die komplette Kognition und alle Prozesse einfach nicht mehr so gut laufen, wenn diese Entzündungsprozesse da sind und die eben sehr, sehr häufig oder eigentlich, also gibt es Neuroinflammation, die nicht durch den Darm entsteht? Vielleicht mal so gefragt.
Ich glaube, das, da würde ich mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen, das zu beantworten. Soweit sind wir einfach noch nicht. Man weiß aber auf jeden Fall, dass chronische Entzündungen sehr, sehr oft, ob immer ist quasi die Frage, aber inzwischen weiß man das sehr, sehr oft, mit einer Problematik der Darmschleimhaut zusammenhängt. Und vielleicht, um auch da mal das Verständnis zu erklären, warum passiert im Darm oder warum ist der Darm dafür zuständig, dass chronische Entzündungen entstehen. Es ist ganz, ganz logisch, denn der Darm ist quasi eine der, neben unserer Haut, unsere größte Kontaktfläche zur Umwelt. Jetzt hat der Darm aber nicht nur die...
Ich kurz was zu sagen, da habe ich euch letztens was Cooles drüber gehört. Und zwar, das war irgendein Mediziner oder sowas. Und er hat gesagt, dass eigentlich ist der Darm, gehört er zur Körperaußenfläche oder so ähnlich, weil du, also wie würdest du es erklären?
Also ich würde...
Ich habe das nicht mehr so genau in Erinnerung, aber irgendwie meinst du, dadurch, dass das, du hast ja die Öffnung, oben und unten und eigentlich ist es ja es ist de facto nicht in deinem Körper, sondern durch die Darmschleimhaut, das wäre dann der Eintritt in deinen Körper sozusagen.
Ich habe kürzlich drüber geschrieben, vielleicht hast du das auch da gesehen, ich weiß es nicht, aber genau so ist es. Der Darm oder der ganze Verdauungstrakt ist letztendlich die Fortsetzung unserer Haut. Unsere Haut stülpt sich über die Lippen nach innen Ab da nennt man sie nicht mehr Haut, sondern Schleimhaut. Sie kleidet dann quasi unseren Verdauungstrakt oder auch natürlich die Lungen und so weiter. Aber in dem Fall sprechen wir jetzt mal vom Verdauungstrakt. Einfach ist wie so ein Schacht, wie so ein Verdauungsschacht in unserem Körperinneren. Man kann sich den Menschen auch vorstellen wie ein Donut. Wir haben einen äußeren Ring und einen inneren Ring. Und unser Darm ist letztendlich noch nicht Körperinneres. Unser Darm ist die Grenze zwischen dem, was wir aufnehmen über den Mund. Und dann wird entschieden, was davon wirklich über die Darmschleimhaut in den Körper darf und was wieder ausgeschieden wird. Und wenn man sich das vorstellt, ne, die Haut geht über den Körper, über die Lippen nach innen, da, dann ist es Schleimhaut und tritt dann am After quasi die Darmschleimhaut wieder über in unsere normale Haut. Es ist wirklich wie so ein Verdauungsschacht. Und genau das ist der Punkt. Unsere Haut ist natürlich nach außen hin unsere Grenze, so was wir täglich berühren. Die Haut hat den Vorteil, sie hat den Hauptjob, Dinge nicht in unseren Körper eindringen zu lassen. Der Darm oder der Verdauungstrakt hat dann auch eine gewisse Herausforderung, weil er soll zum einen Dinge, die nicht nützlich sind, nicht hereinlassen. Er muss aber auch unbedingt ganz, ganz viele Nährstoffe aufnehmen, damit wir überhaupt Substanz haben, aus dem unser Gewebe gebaut werden kann oder unsere Neurotransmitter funktionieren können und so weiter. Das heißt, der Darm hat da so eine Zwickmühle. Er muss quasi ganz mächtige Türsteher haben, die sagen, nee, du nicht. Und er muss aber auch charmante Türöffner haben, die sagen, selbstverständlich, kommen Sie rein, immer gerne. Und deswegen sitzt das Immunsystem im Darm. Denn das ist die Lösung dafür, dass der Darm diesen Zwiespalt hinbekommt. Er kann quasi durchlässig sein, aber in der Darmwand sitzt eine Armee von Immunzellen, die nochmal ganz genau hinschaut und sagt, nee, Moment mal, hier ist was schiefgelaufen, dieser Keim muss raus oder Umweltgifte oder was auch immer. Und das Spannende ist, dass das Immunsystem nicht hier nur einfach sitzt, sondern auch trainiert wird. Das heißt, die jungen Immunzellen sitzen in der Darmwand und werden durch die Darmflora permanent im Nahkampf trainiert. Und ist natürlich die Darmflora Training, nicht optimal aufgestellt. Ja, wirklich. Wie so ein Bootcamp kann man sich das vorstellen. Ist die Darmflora nicht optimal aufgestellt, kann natürlich auch das Immunsystem hier nicht super trainieren. Und die Immunzellen werden dann aus dem Darm in den gesamten Körper geschickt, um dann dort an allen Fronten dafür zu sorgen, dass es uns gut geht. Deswegen ist es zum Beispiel auch so, wenn man jetzt eine durchlässige Darmwand hat, das kennt man auch unter dem Begriff Leaky Gut, der ja in der Schulmedizin gerade erst Einzug findet, bis vor kurzem noch sehr intensiv abgelehnt wurde, aber da ändert sich gerade, da kommt ein Shift, das ist ganz schön. Aber was passiert, wenn die Dünndarmschleimhaut oder generell die Darmwand durchlässiger wird für Stoffe, die nicht in unseren Körper sollen, treffen all diese Stoffe auf das Immunsystem, das in der Darmwand sitzt. Und das Immunsystem muss jetzt Vollgas geben. Und es kommt zu einer Kaskade von Entzündungsfaktoren, die ausgeschüttet werden, um uns zu schützen vor diesen Substanzen. Diese Mediatoren bleiben aber nicht im Darm, sondern gelangen natürlich über die Darmwand ins Blut und haben damit ja, Zugriff auf unsere gesamten Körperstrukturen, auch unser Gehirn. Und das ist genau der entscheidende Punkt. Wenn jemand unter chronischen Entzündungen leidet, egal in welcher Form, ob man sie als Symptom im Gehirn merkt durch bestimmte Veränderungen oder im Körper durch bestimmte Veränderungen, muss man immer einen Blick auf die Darmgesundheit richten.
Das heißt auch, also kann man sich ja dann so vorstellen, wenn die Darmwand sozusagen durchlässig ist, also das, was du gerade als Leaky Gut beschrieben hast, dann kommt sozusagen eine Substanz, die vielleicht nicht unbedingt da oder vermehrt eine Substanz rein, die vielleicht gar nicht so tief da eingedrungen wäre. Und so habe ich mir dann, glaube ich, so passiert dann auch diese Kaskade, würde ich vermuten, von okay, dann auf einmal kriegen Menschen Lebensmittelunverträglichkeiten und dann kommt das, vielleicht etwas in Kontakt kam mit dieser letzten Barrikade, wenn man sich so vorstellen kann, die gar nicht dahin kommen. Und schon sagt es, okay, ist auf einmal ist da eine Erbse drin, wo vielleicht gar keine Erbse hingehört. Dann kommt das Immunsystem und sagt, Leute, Achtung, da ist eine Erbse. Und schon hast du ja diese Reaktion gegen eine Erbse, wo du sagst, eigentlich ist es ja nur eine Erbse und da sollte ich eigentlich nicht gegen reagieren.
Absolut. Zum Beispiel, das ist allein die Darmflora. Die Darmflora sitzt ja nicht genau auf den Zellen der Darmwand, sondern dazwischen ist noch eine Schleimschicht, die zum einen die Darmzellen versorgt, die zum anderen teilweise auch als Futter für die Darmbakterien dient. Aber die Darmbakterien liegen nicht direkt auf den Darmzellen auf. Ist die Schleimschicht aber zum Beispiel zerstört durch unseren Lebensstil, durch Konservierungsstoffe, durch Emulgatoren, durch Stress, durch Medikamente und so weiter, bekommen auch die Bakterien dann unmittelbaren frontalen Kontakt mit den Immunzellen, was natürlich die Immunzellen auch wieder wahnsinnig triggert. Und wenn dann noch die Darmwand, ja, wie soll ich sagen, in den Kontaktzellen zueinander geschwächt ist und dann gelingt es Bakterien durch diese Zellverbindungen durchzuschwupsen, wo die Bakterien nichts verloren haben, in dieser Ebene, in dieser Schicht, ist das natürlich ein Wahnsinnstrigger für unser Immunsystem. Ähnlich ist es mit Lebensmittelbestandteilen, die im Dünndarm vielleicht an gewisser Stelle noch gar nicht fertig aufgespalten sind, quasi noch gar nicht in ihren kleinsten Substanzen vorliegen, die dann aber schon Zutritt über die geschwächte Darmwand in unseren Blutkreislauf bekommen und das Immunsystem dann reagiert und sagt, hier liegt keine Aminosäure vor, hier liegt eine ganze Erbse vor. Also ist es natürlich nicht, aber von der Vorstellung her, damit kann ich nichts anfangen. Wo soll ich eine ganze Erbse einbauen? Das funktioniert nicht. Mhm. Ich brauche eine Aminosäure und reagiert dann quasi auf eine völlig harmlose Substanz mit einer Abwehrreaktion.
Ja, krass. Ja, das ist dann, und dann, das ist immer dieses Spannende, diese Spirale des Körpers, wenn einmal irgendein Baustein irgendwie nicht so richtig läuft, dann diese Kaskade von der Körper, wir versuchen ja immer wieder Harmonie herzustellen. Also es ist ja nicht so, dass es irgendwelche Bösen, wie du gesagt hast, eigentlich, das ist ja immer eine schöne Intention dahinter. Also der Körper versucht nachzukorrigieren, versucht das auszubalancieren. Aber es ist immer spannend zu sehen, wenn ein Faktor in dieser Kette nicht so richtig funktioniert, dann gibt's ganz, 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 ganz viel danach, was darunter leidet und viel Nachkorrektur und viel Energie, die wahrscheinlich auch dafür aufgebraucht ist. Deswegen macht das Sinn, wenn du gesagt hast, hey, ich bin total erschöpft, weil natürlich das unglaublich Energie kostet, all diese Nachkorrekturen zu machen. Und das finde ich so faszinierend, dass so nichts, also alles hängt mit allem zusammen. Man kann nie getrennt sagen, das ist das und das ist das und das hat irgendwie nur eine Auswirkung hier drauf. Jede Sache hat eine Auswirkung auf alles im Körper
absolut,
eigentlich.
Absolut, das ist unglaublich spannend und der Körper ist ein Meister darin zu kompensieren. Wir haben so viele Kompensationsmöglichkeiten und Fähigkeiten, aber irgendwann ist das Fass voll und dann reicht quasi der klassische Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt und man meint jetzt, ich vertrage keine Erbsen mehr. Die Erbsen sind aber nicht das Problem. Das Problem ist eine ganze Story, die vorher abläuft. Warum reagiert der Körper jetzt auf die Erbse oder was weiß ich? Und genauso ist es auch mit, was ist Psyche, was ist Körper, was ist Geist? Es gibt da keine Grenze, denn wenn man sich mal anschaut, unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln basiert auf biochemischen Prozessen. Ja, sind biochemische Prozesse jetzt körperlich oder geistig? Wie kann, also ne, wo fängt das an, wo hört das auf? Ist jetzt das Tryptophan, das fehlt, um Serotonin produzieren, eine körperliche Komponente und die geistige Komponente ist dann die Depression. Also auch hier finde ich es unglaublich schwierig, zwischen Körper und Geist zu trennen, was übrigens ein weiterer Aspekt ist, den ich schwierig in unserer Schulmedizin finde. Man studiert heute Medizin oder Psychologie, aber man studiert nicht Mensch.
Voll.
Und das finde ich ist ein ganz, ganz spannendes Thema, wo man, denke ich, auch über verschiedene Arbeiten, zum Beispiel Meditation, Atemtechniken, wo man irgendwie sagen kann, wenn man da noch nie mit in Berührung gekommen ist, ach, so ein esoterischer Quatsch, was soll ich damit? Aber dass das Ganze wirklich auf biochemischer, physischer Ebene in unserem Körper wirkt und damit die körperliche Gesundheit verändert und die mentale natürlich auch. Solche Dinge dürfen noch viel, viel mehr Einfluss in die Medizin finden.
Ja, voll. Bin ich deiner Meinung. Das Spannende ist diese Two-Way-Street. Auf der einen Seite hast du, wie du gesagt hast, gibt es den Weg von, hey, ich mache Meditation, ich mache Atemübungen und ich glaube, es gab sogar mal diese Studie, wo Menschen, das war 2 Monate lang, glaube ich, Cognitive Behavioral Therapy, also was ist das auf Deutsch? CBT ist eine Art von Psychotherapie im Endeffekt, wo Menschen Reflexionstechniken beigebracht wird und ich lese so Sachen immer in Englisch, deswegen ist es immer sauber nervig für meinen Podcast. Mich nervt es wirklich, ich mache es nicht extra. Ich würde es manchmal gerne besser da gehen, aber mir fehlen dann immer manchmal die deutschen Worte. Also Cognitive Behavioral Therapy haben sie für 2 Monate gemacht. Und sie haben vor dieser Therapie und danach haben die verschiedenen Entzündungswerte im Darm, glaube ich, getestet. Und du hattest eine Reduktion von der Entzündung irgendwie um 40% oder sowas. Das bedeutet, durch eine Reflexion von, wie denke ich über mein Leben nach, wie nutze ich die Kraft meiner Gedanken, konntest du deinen Darm beeinflussen und nachweislich die Entzündungsprozesse verringern. Aber natürlich, du kennst als Experten für Darm, kennst du genauso gut den anderen Weg zu sagen, vielleicht jemand, der super gestresst ist, der müde ist, der mit Angst zu kämpfen hat, der mit nicht mehr so resilient ist. Du hast gesagt, du warst sehr nah am Wasser gebaut. So, das ist so, du bist nicht mehr so die Herrin von deinem System, sondern du bist leicht zu, was ja nicht schlimm ist. Emotionalität ist ja nichts Verkehrtes, aber das hat dann alles einen Einfluss und zu sagen, vielleicht liegt darunter etwas im Darm. Also vielleicht kommt es von der anderen Ecke. Vielleicht kommt das gar nicht von oben. Ja. Und das Schöne ist, wir müssen es manchmal auch gar nicht wissen, weil wir können einfach beides tun. Was kann
genau, es beeinflusst. Ja, aber es beeinflusst sich beides komplett gegenseitig. Also Stresshormone, die man hat, wenn man sich nicht wohlfühlt in der Situation, in der man gerade ist oder wirklich eine Flucht- oder Angstgefühl gefühlt hat, ne, werden Stresshormone in unserem Körper ausgeschüttet. Und Stresshormone wirken antibakteriell. Mhm. Das ist evolutionär betrachtet total sinnvoll, denn wenn ich vor einem Säbelzahntiger geflüchtet bin oder gegen ihn kämpfen musste und mich verletzt habe, macht es Sinn, dass mein Körper gewappnet ist, damit sich meine Wunde nicht infiziert. Mhm. Aus heutiger Sicht mit unserem chronischen Stress, viele Menschen, die über Jahre hinweg permanent unter Stress stehen und dadurch eine antibakterielle Wirkung in und auf ihrem Körper haben. Das verändert die Hautflora, das verändert die Darmflora extrem. Das heißt, wir reduzieren die Bakterien, die wir brauchen, um gesund leben zu können. Das heißt, Stress verändert die Darmflora. Umgekehrt produzieren wiederum Bakterien, was wir gerade schon hatten, verschiedene Substanzen, zum Beispiel auch GABA, Gamma-Butter-Aminosäure, wird von verschiedenen Bakterien produziert, die extrem wichtig für unsere Stressresilienz sind. Wie reagiere ich auf Stress? Wie viel kann ich abpuffern? Wann nehme ich Stress überhaupt als Stress wahr? Das heißt, fehlen diese Bakterien, die diese Substanzen wieder produzieren, reagiert mein Gehirn anders. Es ist quasi ein sich schließender Kreislauf. Und wie du gerade gesagt hast, man muss gar nicht sagen, ja gut, muss ich jetzt dann anfangen, anders zu denken oder muss ich jetzt anfangen, irgendwie mich um meine Darmgesundheit zu kümmern? Es gehört dazu, wenn du dich um deine Darmgesundheit kümmern möchtest, musst du auch die Thematik Stressreduktion mit reinnehmen. Möchtest du Stress reduzieren, musst du auch einen Blick auf deine Darmgesundheit werfen. Und so ist es quasi, das ist genau der Punkt von meinem Ansatz oder wie ich Medizin oder Gesundheit verstehe, den Menschen als Ganzes zu betrachten und dementsprechend auch die Lösungsschritte ganzheitlich anzugehen. Zum Beispiel, wenn ich berate, dann denken die Leute immer, wir machen jetzt eine Ernährungsberatung. Sag ich, ja, Ernährung ist ein Teil, aber wir haben 4 Komponenten der ganzheitlichen Gesundheit beziehungsweise der ganzheitlichen Darmgesundheit. Das ist A, die Ernährung, aber auch an zweiter Stelle mindestens genauso wichtig Stressreduktion, Bewegung und Schlaf. Weil auch nur im Schlaf kann unser Körper regenerieren und die Ressourcen bereitstellen, die wir brauchen, um gesund leben zu können. Nur wenn wir uns bewegen, werden unsere Strukturen so durchblutet oder zum Beispiel auch bestimmte Darmbakterien profitieren von Bewegung. Das heißt, man kann nicht nur sagen, ich esse jetzt anders oder ich mache jetzt nur Stressreduktion oder ähnliches, sondern man muss immer dieses gesamte System, wie wir funktionieren, wie der Mensch funktioniert, berücksichtigen.
Voll. Und ich finde, das ist immer so, jeder, der den Podcast hört, hat weiß Bewegung, Essen, Schlaf, Stressreduktion, dass das diese Themen sind. Und wir drehen uns und wenden uns, nehmen 1000 Supplements und im Endeffekt, wenn du die 4 Komponenten meisterst, hast du mit 90%iger Wahrscheinlichkeit alles erstmal. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, es gibt ein bisschen komplexere Prozesse, wo dann irgendwas mehr aus dem System geraten ist, dass es sich durch diese 4 Komponente lösen lässt, aber zumindest hast du schon mal 90%, wenn du die wirklich meisterst, hast du 90% von Gesundheit erreicht. Und wir würden gern noch 10 Stunden uns irgendwelche neuen Biohacks angucken und neuen Supplements und bla bla, aber eigentlich, es geht immer diese 4 Basics. Es sind, und es wird sich wahrscheinlich in 1000 Jahren, wird es sich auch noch um diese 4 Basics drehen.
Das ist das Schöne, es sind wirklich diese 4 Basics, darauf basiert meine gesamte Arbeit. Nur wenn man ehrlich ist, diese 4 Basics sind wahnsinnig anspruchsvoll. Jemand, der schon mal nur versucht hat, seine Ernährung zu verändern, weiß, wie schwierig es ist. Jemand, der schon mal nur versucht hat, mental mit sich zu arbeiten, weiß, wie schwierig das ist. Jemand, der schon mal versucht hat, mehr Sport zu integrieren in seinen stressigen Alltag, weiß, wie schwierig es ist. Das heißt, es ist sehr leicht gesagt zu sagen, es sind diese 4 Komponenten, mehr musst du nicht tun. In Realität ist es ein Prozess und auch da gilt Perfektionismus weglegen, mit der einen Baustelle anfangen, schauen, wie weit man kommt, merken, okay, hier komme ich gerade nicht weiter, ich probiere die nächste Säule. Und das kostet Zeit. Und das kostet Energie und damit muss man sich befassen, aber das lohnt sich. Und das lohnt sich so, so sehr, auch wenn man vielleicht schafft man es nie, in allen vier Säulen perfekt zu sein. Und da verwende ich auch dieses Wort. Es geht nicht um Perfektion. Gesundheit hat nichts mit Perfektion zu tun, sondern einfach auf dem Radar zu haben, okay, ich habe Stellschrauben, an denen ich drehen kann. Und es wird immer irgendwann stressige Situationen geben. Ein Leben ohne Stress funktioniert nicht. Aber vielleicht schule ich mich so, dass ich dann schneller darauf reagieren kann oder schneller aus dem Stressmodus wieder rauskommen kann, dass ich schon Techniken kenne. Und wenn ich weiß, okay, die nächsten 3 Monate, weiß ich nicht, steht ein Mammutprojekt beruflich an oder irgendwas. Ich bereite mich so vor, dass ich zum Beispiel schon bestimmte Techniken kann, wie Atemtechniken, Meditation, Sport, was auch immer, von denen ich weiß, sie bringen mich schnell wieder zurück in meinen Erholungszustand. Und ja, ich glaube, diese 4 Säulen sind ganz einfach und gleichzeitig auch eine echte Herausforderung.
Yes. Ja, gerade heutzutage, wo eigentlich aus so vielen Fisch, also wir kämpfen ja nicht nur gegen unseren inneren Schweinehund, sondern wir kämpfen ja auch, also wenn man das Begriff kämpfen überhaupt nehmen möchte, aber es gibt einfach verschiedene Komponente unseres modernen Lebens, die uns diese 4 Grundsäulen so schwierig machen. Wenn es darum, und fangen wir vielleicht mal mit dem Thema Schlaf an. Wir sitzen vor Bildschirm, jetzt wir sitzen hier vor Zoom. Mir scheint wenigstens heute die Sonne, ich sitze hier neben dem Fenster, aber sagen wir mal, viele Menschen verbringen den Tag vor dem PC und nachts noch abends am Handy, am Fernseher. Die haben konstant ein Licht, was in ihren Körper eintritt, was ihre kompletten Hormonaushalt durcheinander bringt. Sie haben vielleicht, wie du gesagt hast, die Tryptophan-Produktion im Darm läuft nicht richtig, weil essen noch tagsüber schnell was im Office, ne, schieben sich mal ein Sandwich rein oder sonst irgendwas, gar nicht richtig durchgekaut, gar kein Enzym gebildet, das heißt, es wird nicht gar nicht so verstoffwechselt und haben noch zusätzlich diesen Druck und schon liegen sie abends im Bett und um 12 sind sie immer noch nicht müde. No wonder. Und dann das so Stück für Stück auseinanderzubauen, ist gar nicht mehr so leicht, wenn man sagt, okay, ich habe aber diesen Alltag, ich habe diesen Job vom Laptop, ich habe diesen Realität, dass ich nach der Arbeit vielleicht noch das erledigen muss, Kinder ready machen und dann will ich einfach nur noch vor den Fernseher. Von daher hast du total recht, das ist vielleicht so, die Grundsäulen sind easy, aber die Umsetzung ist vielleicht manchmal nicht immer so einfach. Und du hast vorhin von einfachen Hacks, die dir damals auch geholfen haben auf deinem Weg zur Darmgesundheit. Und wenn du so die am leicht umzusetzbaren Hacks und Tricks, die Menschen dabei unterstützt, ihre Darmgesundheit zu optimieren und dadurch auch ihr Wohlbefinden, ihre Psyche, ihre Performance auf einen guten Weg zu bringen. Was wären denn so the lowest hanging fruit, also so die einfachen Schritte, die jeder machen kann, um sich wirklich gut aufzustellen, die jetzt keine große radikale Veränderung braucht im Außen vielleicht?
Ja, gerade wenn man jetzt zum Beispiel anfängt mit der Säule Ernährung, dann kennt man ja, okay, man soll, Zucker ist nicht gut, Gluten ist nicht gut und so weiter. Man kennt ganz viele Dinge, von denen man gehört hat, selbst davon ausgeht, wie auch immer, dass sie nicht gut sind. Und viele fangen dann so an, diese Dinge wegzulassen und geraten dabei wahnsinnig unter Stress. Mein Tipp wäre eher, überleg dir, was du hinzunehmen kannst, bevor du Dinge wegnimmst. Auch wenn ich es langfristig total sinnvoll halte, Zuckerkonsum und so weiter zu reduzieren. Für die meisten ist es viel einfacher zu sagen, was kann ich jetzt zu meinem aktuellen Gewohnheiten hinzunehmen? Und da ist einfach extrem wichtig, dass man auf eine ausreichend hohe Ballaststoffzufuhr achtet. Ballaststoffe sind das Nährmedium für unsere Darmflora. Und Ballaststoffe findet man in Obst, Gemüse, Nüsse, Saaten, Hülsenfrüchte. Und mein Grundtipp wäre, bevor du dir überlegst, was kann ich weglassen, überlege dir, was kann ich hinzunehmen. Und so ein schönes langfristiges Ziel ist zu sagen, okay, ich komme pro Woche auf 30 verschiedene pflanzliche Lebensmittel. Egal wie meine Grundernährung aussieht, ob ich mich vegan, vegetarisch, keto, ganz normal ernähre. Diese 30 pflanzlichen Lebensmittel sind meine Basis und wie ich drumherum meine Ernährung gestalte, ist dann der zweite Schritt.
Dieses Thema Ballaststoffe ganz kurz. Inwiefern, du hast gesagt, das ist der Nährboden für das Microbiome. Kannst du es kurz erklären?
Ja, Bakterien sind Lebewesen wie wir, die brauchen Futter. Ohne Futter verhungern die. Und Ballaststoffe sind sozusagen ihre Leibspeise. Und zum Beispiel gerade die kurzkettigen Fettsäuren, die extrem wichtig für die Immunzellen in unserem Gehirn sind, die aber auch extrem wichtig für die Darmzellen selbst sind, entstehen, wenn bestimmte Bakterien Ballaststoffe essen und daraus dann durch ihren eigenen Stoffwechsel diese kurzkettigen Fettsäuren produzieren. Ähnliches ist es mit Tryptophan und so weiter. Das heißt, je nachdem, was wir essen, züchten wir verschiedene Bakterien in unserem Darm. Wenn wir sehr viel Zucker zum Beispiel essen oder auch sehr viel tierisches Eiweiß essen, züchten wir ganz, ganz andere Bakterien, als wie wenn wir viele Ballaststoffe essen. Es ist wie mit einem Tamagotchi früher. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert. Wenn man das füttert, überlebt es. Wenn man es nicht füttert, überlebt es nicht. Und so ist es mit den Darmbakterien auch. Und nicht jedes Darmbakterium isst gerne dasselbe. Und die Darmbakterien, die für unsere Gesundheit extrem wichtig sind, stehen hardcore auf Ballaststoffe, um es mal so zu formulieren. Das heißt, möchte man die richtigen Darmbakterien, in Anführungsstrichen die richtigen, füttern und vor allem für eine Vielfalt an Darmbakterien sorgen, dann muss man dafür sorgen, die Ballaststoffquelle zu erhöhen. Und das ist eigentlich schon ein Riesenproblem, denn wenn man unsere industrielle Ernährung anschaut, alles, was wir so kaufen können im Supermarkt, da steht nicht mal mehr Ballaststoffe auf der Nährstofftabelle. Wenn wir nur verarbeitetes Getreide bis ins letzte weiterverarbeitet, da sind keine Ballaststoffe mehr enthalten. Sämtliche Joghurt, Drinks und so weiter, das hat alles überhaupt keine Ballaststoffe. Das heißt, wir müssen back to the roots, einfach ein bisschen mehr Obst und Gemüse einbauen. Und das gilt auch für Kinder. Ich kriege ganz oft die Frage, ja, was mache ich denn mit meinen Kindern? Ich kriege das süße Zeug nicht los. Sag ich, ja, fang erstmal an, ihnen zu den Gummibärchen auch irgendwie ein bisschen Gemüse hinzustellen. Und dann kann man erst im zweiten Schritt anfangen, die Dinge, die man loswerden möchte, zu reduzieren. Es ist auch einfach ein bisschen Psychologie. Man gibt ungern her, man verliert ungern, man schränkt sich ungern ein. Aber was dazu nehmen, fällt den meisten relativ leicht.
Und ich möchte kurz noch was zu sagen. Das ist nämlich auch das Coole, das hast du so ein bisschen angedeutet, was ja mega schön ist, wenn du zum Beispiel, deswegen sagen wir, das Kind irgendwie ist gewohnt, jetzt nur Süßes zu essen und dann gibst du, sagen wir mal, die Kürbisballaststoffe dazu und schon fütterst du ja auch die kürbisliebende Darmbakterien im Darm und die fordern dann auch wieder mehr Kürbis ein und dadurch auch ist weniger von den Forderungen besteht zu sagen, der Darm liefert jetzt so eine Bestellung beim Gehirn, sagt so hier, statt 70% Zucker, was da vorher in der Bestellung drauf war, sind jetzt noch so irgendwie 40% Zucker und 30% Kürbis und den Rest noch irgendwas anderes. Weil du davor diese Ballaststoffe des Kürbis sozusagen diese Bakterien unterstützt hat, wachsen lassen hatten, dass sie sich fortpflanzen und so weiter und so fort. Und deswegen wird die Bestellung auf Kürbis höher. Und das ist super faszinierend. Also, dass du kannst kontrollieren auch, was du Cravings und was dein Körper fordert, kannst du ganz, selbst ganz steuern, genau. Indem du das isst, was du möchtest, dass dein Körper braucht sozusagen.
Genau, weil über die Botenstoffe, die die Bakterien produzieren, gelangt auch die Botschaft ans Gehirn, was quasi Futter ist. Ne? Wenn ich sehr, sehr viel Zucker esse, habe ich unglaublich viele Bakterien, die hardcore auf Zucker stehen. Dieses Signal wird über die Botenstoffe ans Gehirn gegeben und das Gehirn kriegt geschmacklich und Craving auf Zucker. Und so ist zum Beispiel auch, wenn man Zucker reduzieren will, es fällt am Anfang unglaublich schwer. Hat man das mal 4-6 Wochen gemacht, hat sich die Darmflora, unter anderem viele andere Prozesse auch, aber unter anderem auch die Darmflora schon so verändert, dass diese Botschaft, wir brauchen, um uns ernähren zu können, Zucker gar nicht mehr ankommt, sondern jetzt schießen andere Bakterieninformationen los. Und wenn man die eben mit Ballaststoffen füttert, sind es die wir gerne haben möchten. Und ich kenne das von mir selbst. Ich habe früher, wenn jemand neben mir gesagt hat, oh, das ist mir zu süß, habe ich gesagt, wie zu süß? Zu süß gibt's nicht. Also kann ich mir vorstellen. Heute, wenn ich in so ein Kinderriegel oder sowas, da bin ich früher total drauf gestanden. Wenn ich da reinbeiße, denke ich im ersten Moment, schon lecker. Und dann denke ich mir, boah, ist das süß und habe überhaupt kein Verlangen, das zu essen. Das wäre für mich früher undenkbar gewesen. Aber diese Prozesse verändern sich, der Geschmack verändert sich und eben auch die Botenstoffe, die von den Darmbakterien ins Gehirn kommen. Ja, ganz schön, dass du es angesprochen hast. Zurück zu den Hacks vielleicht. Der zweite Hack ist auch bei Stressreduktion. Natürlich, da gibt es unglaublich viele wertvolle Methoden, wo man richtig, richtig tief einsteigen kann. Man kann Meditation erlernen. Man kann autogenes Training erlernen. Man kann sich einen Therapeuten zur Hand nehmen. Man kann sich einen Coach zur Hand nehmen. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die aber häufig für den ersten Schritt ein bisschen überfordernd wirken können. Und was ich wirklich empfehle, ist, mit der Atmung zu arbeiten, weil den Atem hast du immer und überall dabei. Ob du im Bewerbungsgespräch sitzt, ob du am Familientisch sitzt und eine Diskussion hast, ob du im Flugzeug sitzt, deinen Atem hast du immer dabei. Und als ersten Schritt reicht es, sich einmal für 3, 4, 5 Atemzüge nur auf den Atem zu konzentrieren. Du musst gar nicht viel machen, sondern einfach nur dir selbst zuschauen oder selbst mitfühlen, wie du ein- und ausatmest. Als ganz, ganz einfachen Einstieg. Und so kann man dann auch super weiter in die Meditation gehen, wenn man dann sagt, okay, ich merke, das funktioniert, und dann fällt es einem Stück für Stück leichter. Aber wenn jetzt jemand da ganz neu in der Thematik ist und sagt, ich habe das schon 100 Mal probiert, meditieren ist nichts für mich, Yoga ist auch alles nichts für mich, entspannen, wie soll ich entspannen? Konzentriere dich auf deinen Atem. Und gerade auch zum Beispiel beim Essen ist es unglaublich wichtig, genau dieses Sandwich zwischendrin, zwischen dem einen Meeting und dem anderen noch irgendwas reinschieben, abends noch schnell, bevor man zum Sport rennt, sich irgendwas, ne? Einfach kurz, wirklich kurz, 1 bis 3 Minuten, bevor man was isst, atmen. Sich nur auf den Atem konzentrieren. Das kann man zum Beispiel auch in der Familie super als Ritual einführen, dass man sagt, okay, bevor wir jetzt alle anfangen zu essen, so wie das klassische Abendgebet früher vor der Mahlzeit zu sagen, wir atmen gemeinsam. Vielleicht leitet es jemand an, vielleicht auch nicht. Ganz, ganz einfach. Also wirklich die Dinge einfach halten, weil dadurch auch der Entspannungsmodus, der Parasympathikus aktiviert und trainiert wird und dadurch unser ganzer Körper überhaupt in die Lage kommt, verdauen zu können. Unter Stress hat der Körper keine Zeit zu verdauen, weil er muss sich darum kümmern, dass wir kämpfen oder flüchten können, in Anführungsstrichen. Ne? Also vorm Essen innehalten, und das muss auch kein Mensch mitbekommen. Wenn man in der Kantine sitzt und sagt, ich kann hier jetzt nicht anfangen, meine Atemübung zu praktizieren, genau, schauen Sie mich alle komisch an. Einfach mal kurz aus dem Gespräch ausklinken und sich für 3 Atemzüge auf den eigenen Atem konzentrieren, und dann geht's weiter.
Nee, und dann schön. Ich denke mir da voll auf diese ganzen Sachen, was man jetzt von Religion halten möchte oder nicht, oder auch vom Glauben, das sei jedem persönlich überlassen. Aber wenn man sich immer diese Funktionsweisen anschaut, die sind immer super praktisch. Also das gemeinsame kurz mal zu pausieren vorm Essen und mal kurz Danke zu sagen, so, boah, geil, danke für dieses Essen. Die haben gesagt, danke Gott, aber du kannst dich auch bei der Natur bedanken, bei anderen Menschen, die das für dich gepflückt haben, oder... Und ich meine, ich habe das eine Zeit lang, wo ich in Indonesien gewohnt habe. Ich hatte einen Arbeitskollegen, der war sehr christlich. Der war das ist eigentlich eine Minderheit aus Java, die Christen, aber der war sehr, sehr christlich. Und der hat immer vor jedem Essen, hat er so die Handflächen nach oben, kurz die Augen kurz zu bedanken. Ich dachte, ey, eigentlich voll cool. Dann habe ich das angefangen zu machen. Und ich habe bestimmt das vom so ein Jahr lang oder so praktiziert, jetzt wieder zurück im Alltag, und man vergisst dann wieder so Sachen. Aber das ist super, das ist ein super schönes Ritual, alleine mal kurz zu pausieren und zu sagen, ey, wie geil, dass ich das überhaupt essen kann. So erstens, dass ich Nahrung habe, und dann gleichzeitig so den Körper zu primen und zu sagen, okay, jetzt entspanne ich mich, jetzt widme ich mich dem Essen, der Verdauung. Dadurch hast du, ich habe allein schon, wenn ich drüber rede, merke ich, wie mein Speichel genau. fließt. Speichel fängt an zu fließen. Du hast Enzyme.
Enzyme werden bereitgestellt.
Genau, du hast gesagt, der Parasympathikus ist an, der ja die, vielleicht kannst du nochmal kurz erklären, warum das so wichtig ist, in einem entspannten Zustand überhaupt zu essen. Also du hast gesagt, na gut, wenn wir Fight or Flight, aber warum ist es so wichtig, wirklich entspannt zu sein beim Essen?
Da muss man sich mal kurz die Funktion von Stress anschauen. Stress ist letztendlich ein Modus, in den unser Körper gerät, der unser Überleben sichert. Das ist seit es den Menschen gibt, gibt es Stress, und das ist ein System, das unser Überleben diverse Male gesichert hat. Das heißt, man unterscheidet in den sympathischen Nervenanteil, der ist dafür zuständig, dass wir genau in einer Stressreaktion super reagieren können. Wir haben Kraft, zum einen in der Muskulatur. Das kommt einfach daher, dass wir uns früher tendenziell unter Stress wehren mussten oder flüchten mussten. Und wir haben eine Hochleistung im Gehirn. Das heißt, wir können Millisekunden kluge Entscheidungen treffen. Was dabei passiert, ist, dass natürlich Blut abgezogen wird. Das Blut muss umverteilt werden. Und es wird möglichst viel Blut in die Muskulatur und ins Gehirn gepumpt, damit wir eben genau da Leistungsfähigkeit haben. Kraft zum Kämpfen, Gehirn, um zu denken. Gleichzeitig wird natürlich Blut von den Organen, die gerade nicht für Flucht oder Kampf zuständig sind, abgezogen. Das heißt, Fortpflanzungsorgane, Verdauungsorgane und so weiter werden für den Moment wird die Versorgung gedrosselt. In dem Moment kann unsere Verdauung nicht richtig stattfinden, weil währenddem ich gegen einen Säbelzahntiger kämpfe, ist es schlecht, mich fortzupflanzen und ist es schlecht, zu verdauen.
Das wäre sehr, sehr waghalsig. bei der Flucht. Also es ist schon ganz praktisch, ja, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt während der Flucht.
Genau, da ist gerade einfach eine andere Priorität vorne.
Richtig.
Und umgekehrt im parasympathischen Zustand, das ist der Zustand, der dafür sorgt, dass wir eben verdauen können, dass wir die Nährstoffe, die wir aufnehmen, so aufspalten können, dass unser Körper damit arbeiten kann, dass Heilung stattfinden kann. Unser Körper heilt den ganzen Tag. Es geht ständig irgendwas kaputt. Das ist total normal. Das muss repariert werden. Das muss ausgetauscht werden. Das muss geprüft werden. Dazu muss der Körper aber im Ruhezustand sein, damit überhaupt das stattfinden kann. Und das ist genau auch das, was beim Essen passiert. Wenn ich unter Stressmodus esse, ist der Verdauungsapparat quasi oder der Knopf für Verdauung nicht angeschalten. Einfach, weil es für Stress nicht Sinn macht, sich auf Verdauung zu konzentrieren. Heute flüchten wir natürlich nicht mehr oder kämpfen in der Regel nicht mehr. Aber der Mechanismus ist immer noch derselbe wie von vor 1000 Jahren. Unser Körper gerät in denselben Mechanismus. Und deswegen ist es wichtig, während dem Essen in einer gewissen Entspanntheit zu sein, damit überhaupt Verdauung stattfinden kann. Und das ist auch, wo viele Verdauungsprobleme beginnen, wenn wir unter Stress essen, dass die Lebensmittel nicht richtig aufgespaltet werden. Fängt schon mit dem Speichel an, wie du gesagt hast, nicht richtig eingespeichelt werden, die Magensäure nicht ausreichend produziert wird, in Dünndarm die ganzen Substanzen nicht richtig aufgespalten werden und dadurch eben sehr viele Verdauungsprobleme entstehen können, die dann wieder weitere Folgen haben. Wenn ich es schaffe, im Parasympathikus, also im Entspannungsmodus zu essen, habe ich meiner ganzen Verdauung, meinem ganzen System schon extrem viel geholfen, um das Ganze auch anständig ablaufen zu lassen. Das heißt, dieses schnell mal nebenbei oder und ja, einfach unter Anspannung zu essen, ist per se schon mal ungünstig. Und deswegen Atemübung, was auch immer es sein mag. Ich finde, für mich funktioniert Atem einfach sehr leicht, weil da muss ich nichts mitnehmen und an nichts denken. Genau, um den Körper auf Verdauung vorzubereiten und ihm auch überhaupt die Möglichkeit zu geben, jetzt verdauen zu können.
Cool. Das heißt, wir hatten jetzt die zwei großen, waren schon mal okay, Versuche. Was waren es? 30 verschiedene pflanzliche Stoffe, Arten in deine Diät zu integrieren und Stressreduktion kurz vorm Essen, kurz mal pausieren, Atemzug nehmen, bei sich ankommen und dann loslegen. Was ist noch so ein Easy Access Hack für mehr Darm und Gesundheit und damit auch ein generelles Wohlbefinden?
Für die dritte Säule Bewegung quasi. Natürlich kann man auch hier ganz, ganz viel machen und es ist auch sinnvoll, da langfristig hinzukommen. Aber wenn man jetzt gerade komplett in dem Status ist, okay, ich bewege mich eigentlich aktuell überhaupt gar nicht. Ich sitze von morgens bis abends und habe dann abends nicht die Energie, was zu tun. Sich auch da nicht das Ziel zu setzen, okay, in einem halben Jahr laufe ich einen Marathon und ab morgen jogge ich jeden Tag, sondern es auch wirklich runterzubrechen und zu sagen, okay, ich sorge dafür, dass ich jeden Tag 15 Minuten spazieren gehe. Das klingt total dämlich für viele, aber das reicht, um überhaupt den Benefit mal zu starten. Und deswegen musst du jetzt nicht 15 Minuten im Kreis laufen, aber integriere es einfach, wenn du irgendwas abholst, irgendwo hinfährst, dann geh oder geh eine Teilstation davon. Das sind diese ganz klassischen Tipps. Oder nimm die Treppen anstatt den Aufzug und so weiter. Aber auch da einfach das Ziel so klein wie möglich zu machen, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir uns ein grandioses Ziel setzen und an Tag 3 stellen wir fest, okay, ich bin Lichtjahre davon entfernt und man schmeißt alles wieder hin. Also wirklich runterbrechen und zu sagen, was ist realistisch, was ist möglich, was kann ich als ersten Schritt schaffen? Man muss ja nicht dabei bleiben. Man kann sich daraus ja dann weiterentwickeln auch. Aber genau, also hier Ziel runterbrechen, zu sagen, kleinstmögliche Bewegung, die ich täglich schaffe und die mache ich dann auch.
Ja,
und beim Schlaf ist es...
Das ganz kurz, das ist das, bei all diesen Sachen, weil wir dann immer so viel auf einmal wollen, gerade wenn man vielleicht eine Zeit lang irgendwie merkt, okay, ich habe jetzt eine Zeit lang bin ich ein bisschen hinten dran gefallen mit all meinen Zielen. Ich kenne das sehr viel von meinen Coaches und dann kommen grandiose Pläne. Und falls das nicht eingehalten wird, kommt dann sehr oft Judgment, sich selbst runtermachen und dann die Spirale von, naja, ich kann das hier eh alles nicht und dann wieder alles in Frage zu stellen. Aber oftmals, wenn diese kleinen progressiven Schritte entstehen und dieses, wie du sagst, okay, vielleicht ist es einfach nur mal eine Viertelstunde nach dem Essen zu sagen, hey, ich laufe jetzt mal eine Viertelstunde nach draußen, hören wir vielleicht einen Podcast an. Radio Tiefsinn soll ganz cool sein. Und dann allein dadurch hat man schon so, oh, ich merke, ich werde irgendwie fitter, ich merke, ich bin draußen, es hat ja auch noch ganz viele andere Nebenbenefits und schon bist du vielleicht abends auf einmal, denkst du so, jetzt könnte ich eigentlich auch noch ein Workout machen. Statt zu sagen, ich muss jetzt jeden Tag ein fucking Workout machen, ich muss jetzt jeden Tag laufen. Ah! Und dann klappt man zusammen und dann bricht irgendwie dann sein ganzes Konstrukt, wie zu sagen, wie du gesagt hast, hey, fokussier dich mal auf einen kleinen Schritt, den du auf jeden Fall schaffst, der für jeden Mensch möglich ist. Jeder kann 15 Minuten, egal wie stressig dein Leben ist, jeder kann eine Viertelstunde am Tag draußen laufen, selbst wenn es irgendwie auf 5 Minuten runtergebrochen ist, hier 5 Minuten, hier 5 Minuten. Das schafft auf jeden Fall jeder. Das wollte ich nur kurz mit einschieben.
Ja, genau, super. Und auch einfach raus aus diesem Schwarz-Weiß-Denken und dem Perfektionismus, dieses ganz oder gar nicht, das ist unsere Hürde, gegen die wir alle rennen. Das ist, früher dachte ich auch immer, ich möchte alles perfekt machen und dann stellst du wahnsinnig schnell fest, ich kann nicht alles perfekt machen. Und dann darf eben nicht die Schlussfolgerung sein, dann lasse ich alles, sondern zu sagen, okay, dann breche ich meine Ziele ein bisschen herab.
Ja. Können wir dann noch kurz drüber sprechen, wie glaubst du, weil ich glaube, das ist so eine zweite Falle, wo viele Menschen drauf drängen bleiben, dieser Perfektionismus kann ja auch wieder im Weg stehen. Gerade bei dem Thema Gesundheit, ich kenne sehr viele Menschen, die sehr tief da drin sind und die fast schon das zu einer neuen Obsession wird oder wurde, was ja auch dann wieder offensichtliche Konsequenzen hat in der Lebensqualität, aber auch selbst in der Gesundheit, weil Stress, wie wir wissen, egal welche Form von Stress, hat ja auch wieder seine Negativspirale. Also wie hilfst du vielleicht Menschen auch konkret gegen dieses Gefühl von, ich versuche da irgendwie perfekt zu machen und ich kann nicht loslassen oder ich bin dann auch so ein bisschen obsessiv bei all diesen Sachen. Wie hilfst du solchen Menschen vielleicht auch weiter?
Eigentlich genau mit dem Punkt, dass Perfektion nicht das ist, worauf wir streben, weil Perfektion immer auch ein Stück weit was mit Verzicht zu tun hat, was du, wie gesagt, auch gerade schon angesprochen hast, was immer wieder mit Stress verbunden ist. Das heißt zum Beispiel ein ganz wichtiger Satz für mich ist auch, zu einem gesunden Leben gehört Genuss dazu. Ein gesundes Leben braucht Genuss. Zum Beispiel bei Ernährung ist es ganz wichtig, dass man nicht nur sagt, okay, ich darf das und das und das nicht essen und ich darf nur das und das und das essen und dann ist man einmal bei Oma und Opa eingeladen und isst doch das Falsche und dann bricht die Welt zusammen. Nein, es ist vollkommen okay, Dinge zu essen, die deine Seele nähren, vielleicht deinen Körper gerade nicht nähren. Sie sollen die Ausnahme sein. Und da ist so eine 20-80-Regel, finde ich, sehr praktikabel. Man kann jetzt, wenn wir bei Ernährung bleiben, sagen, okay, zu 80% sorge ich dafür, dass das, was ich esse, wirklich von meinem Körper umgesetzt werden kann, als Baumaterial verwendet werden kann und mich nährt. Und 20% sind einfach Dinge, die mir jetzt gerade emotional gut tun oder vielleicht, weil sie mir einfach schmecken. Und das ist vollkommen okay. Damit kann ich sehr, sehr, sehr gesund leben. Schwierig ist, wenn ich eben genau sage, nein, ich will 100% alles richtig machen und dann vielleicht sogar mir einen extremen Stress mache, irgendwas durchzuhalten, irgendetwas nicht zu essen. Da komme ich ja auch wieder in einen Stresszyklus, der, obwohl ich denke, alles richtig zu machen, meinen Körper wieder belastet. Das heißt, man muss da für sich eine Balance finden. Und ich kann zum Beispiel von mir sagen, am Anfang meiner Reise wollte ich alles perfekt machen und es hat überhaupt nicht funktioniert. Dann bin ich irgendwann auf diese 20-80-Regel übergegangen und das hat super funktioniert. Und heute würde ich sagen, ernähre ich mich zu 92% gesund und zu 8% Dinge, die jetzt einfach nicht da sind, um meinen Körper zu nähren, sondern einfach, um mir gut zu tun. Da bin ich aber nur hingekommen, weil ich die Perfektion losgelassen habe.
Voll. Und ich nehme an, dass es dir jetzt nicht mehr schwerfällt, dich gesund zu ernähren, sondern das ist einfach...
Überhaupt nicht. Das ist so, wie ich mich ernähren möchte. Ich werde ganz oft gefragt, ja, verlierst du da nicht an Lebensqualität? Sage ich, nein, ich gewinne so sehr dadurch, wie ich jetzt lebe. Ich verzichte in keinster Weise. Ich habe auch in keinster Sekunde das Gefühl, komisch zu essen oder anders zu essen. Ich meine, man muss vielleicht wissen, ich ernähre mich überwiegend pflanzenbasiert, das heißt zu 90% vegan, glutenfrei und zuckerfrei. Das klingt sowas von unsexy. Hätte mir jemand vor 10 Jahren gesagt, ich werde mal vegan, glutenfrei und zuckerfrei essen, hätte ich gesagt, ja, dann kannst du ja gleich aufhören. Aber das ist für mich heute mein ganz normales Essen, das mir alles gibt, was ich brauche. Aber das ist nicht so, dass man da über Nacht hinkommt, sondern da darf man auf seinem eigenen Weg mit Geduld Schritt für Schritt hinkommen. Und wie gesagt, Perfektion weg. Optimal einfach mit einer 80-20-Regel einsteigen. Die 20% sind vollkommen in Ordnung. Und dann kannst du gucken, was passiert. Entweder sagst du, okay, das passt für mich, oder es passiert sowieso von alleine, dass du feststellst, ich habe gar nicht mehr so viel Lust auf Dinge, die mich nicht nähren. Und das, wie gesagt, das ist dann ein Selbstläufer. Und irgendwann kommt man an diese Perfektion, die man ursprünglich mal angestrebt hat, von alleine ganz, ganz nah ran, weil man sie losgelassen hat.
Voll. Und auch dieses Loslassen von das, was ich schön finde, dieses Loslassen später auch vielleicht auch sogar von Konzepten. Zum Beispiel, nur weil du dich vegan, glutenfrei und zuckerfrei ernährst, bedeutet nicht, dass es der richtige Weg für jeden anderen Menschen da draußen ist.
Absolut.
Für einen Menschen, die haben aufgrund von ihrer Genetik ein gewisses Problem. Nehmen wir jetzt einfach mal das Beispiel Vitamin A. Es gibt ja bekannterweise verschiedene Formen. Wir haben ja das irgendwie Beta-Caroten, wir haben das Retinol. Und Beta-Caroten wenn du Vitamin A brauchst, musst du einfach nur Karotten essen. Das ist kein Problem. So, jetzt gibt's ja das Problem, dass irgendwie 40% der Menschheit ein Gen haben in ihrem Körper, das es ihnen nicht erlaubt, Beta-Caroten zu Retinol und einer anderen Vitamin A-Form, die ihr Körper umsetzen kann, umwandeln kann. So, jetzt kriegst du aber überall gesagt, du musst ja nur Karotten essen, dann kriegst du ein Vitamin A. Aber dieser Mensch schafft es nicht. Das heißt, dieser Mensch braucht tierische Produkte, zum Beispiel am besten Organe, so Leber oder sonst irgendetwas, wo halt extrem viel Retinol drin ist, was sie direkt umwandeln kann. Aber wenn der jetzt einer Agenda, einem Konzept in seinem Kopf oder in ihrem Kopf folgt, ich darf mich nur von Früchten ernähren, weil ich habe so einen Frutarier auf Instagram gesehen, der den ganzen Tag Ananas futtert und sonst nichts. Das mag für diesen Menschen vielleicht die perfekte Ernährung sein. Supergeil, der ist gesund, der hat alles, was er an Gesundheit irgendwie braucht. Aber für dich ist es vielleicht das absolute Kryptonite, also genau das Gegenteil von dem, was du brauchst. Und da ist es, glaube ich, im Endeffekt etwas sehr Persönliches, wie man dann für sich im Endeffekt diese Ernährung definieren kann, so dass es einem dient und dass man sich nicht in diesem, das ist schlecht, das ist gut denken, sondern was tut mir gut. Und klar gibt es Stoffe dabei, wo man sagen kann, die sind allgemein nicht gut. Also mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit ist für niemanden hochverarbeitete Lebensmittel, künstliche Aromen, billige Pflanzenfette, Transfett und so weiter frittiert. Das ist, kannst du davon ausgehen, dass es für die allermeisten Menschen nicht gut ist. Aber außerhalb davon ist es immer sehr, finde ich, sehr schwierig. Du hast gesagt, kein Schwarz- und Weiß-Ding. Und ich glaube, das ist ganz wichtig bei Essen nicht zu sagen, das ist gut, das ist schlecht, sondern lass mal schauen, wie das bei dir ankommt. Und lass mal schauen, wie das bei dir, von dir aufgenommen wird, deinem Körper.
Ja, zu 100%. Das ist auch genau das, was ich vorhin gesagt habe. Schau, dass du eine pflanzenbasierte Basis hast und was du da drumrum machst, ist dein Ding. Und das ist auch für jeden was anderes, was richtig. Was wir alle brauchen, sind diese Basics. Und ob du dann da drumherum sagst, ich bin hardcore vegan und Keto oder ich esse einfach alles, was mir gefällt und gut tut, aber ich sorge dafür, dass die Grundbasis stimmt, das ist komplett individuell und jeder kann mit seiner Ernährungsweise gesund sein oder man kann sehr, sehr, ja, sehr gesund leben. Der eine macht es vegan, der andere isst sehr, sehr gerne Fleisch und Milch. Das ist nicht der Knackpunkt. Und das ist schön, dass du es angesprochen hast, weil gerade auch in der Social-Media-Welt verfällt man so leicht in so Stereotypen zu sagen, ja, aber ich habe gehört, vegan ist gesund, ich muss jetzt vegan sein. Oder ja, ich habe gehört, Paleo ist gesund, aber Fleisch ist ganz, ganz wichtig. Und man kommt in so Zwänge, die überhaupt nichts mehr damit zu tun haben, gesund zu sein. Und jede Ernährung ist individuell. Für mich ist die richtige. Ich finde, vegan ist auch eigentlich kein schönes Wort. Ich sage lieber, ich ernähre mich pflanzenbasiert.
Ja.
Für mich ist das die Lösung. Wo ich schon denke, ist genau das, was du auch gesagt hast, dieser Kern, diese Grundernährung, so natürlich wie möglich, so unverarbeitet wie möglich, so wenig Zusatzstoffe wie möglich, so pflanzenreich wie möglich. Das ist so der Kern. Und dann kann jeder drumherum bauen, was er möchte.
Yes. Jetzt habe ich dich schon ein paar Mal, du wolltest schon zum nächsten Hack und ich habe, glaube ich, noch eine halbe Stunde irgendwelche Sachen dazwischen geschoben. Lass doch mal zum nächsten Hack kommen, der noch auf der Liste steht.
Ja, wir haben noch eine Säule offen, die Schlafsäule. Und die ist vielleicht, oder ich empfinde sie als die schwierigste eigentlich, weil Schlaf kann man so hervorragend schieben. Man hat immer noch irgendwas zu tun und kann sagen, ja, da geht auf Kosten meiner Schlafzeit, mach ich noch eine Stunde lang dies oder das. Und auch hier gilt dasselbe Konzept, das Ziel so klein wie möglich halten. Nicht jetzt irgendwie sagen, wenn ich gerade mal auf 6 oder 5 Stunden pro Nacht komme, zu sagen, ich muss jetzt jede Nacht 8 Stunden oder 9 Stunden schlafen, sondern zu sagen, okay, ich sorge dafür, dass ich jeden Tag 20 Minuten früher ins Bett gehe. Mhm. Und ich sorge dafür, dass ich jeden Tag 20 Minuten früher Blaulicht und so weiter ausmache. Mhm. Bildschirme, Handy etc. Und das kann man dann auch wieder steigern und sich auch da nicht hier den Stress machen und ins Bett legen und sagen, so, ich muss jetzt schlafen, sondern einfach das auch mit einer gewissen Entspanntheit angehen und sagen, ich gebe meinem Körper die Möglichkeit, ich gehe jetzt ins Bett, wenn er schlafen möchte, kann er schlafen. Und ganz, ganz klein anfangen. Und natürlich gibt's auch da, wenn das nicht funktioniert, ganz viele tolle Tipps und Hilfen und auch wieder Übungen, die man machen kann, wenn man möchte. Aber um einfach anzufangen und zu sagen, ich möchte irgendwie ins Tun kommen, ich möchte den ersten Schritt machen, dann stell dir einen Wecker abends, der klingelt, dass du aufhörst zu arbeiten, den Haushalt zu machen, zu Netflix zu gucken, whatever, der dir sagt, jetzt gehst du ins Bett.
Ja, ja, super schön. Das ist, Schlaf ist so unglaublich essentiell. Ich bin, glaube ich, noch besonders empfindlich. Ich glaube, es gibt auch so verschiedene Menschen, die das, ich glaube, es ist für keinen Menschen gut, aber es gibt, ich habe das Gefühl, es gibt ein paar Menschen, die so ein bisschen nicht so optimalen Schlaf ein bisschen besser wegstecken, und es gibt so welche wie mich, die einfach, die kannst du so in die Tonne treten, wenn mein Schlaf nicht perfekt war, wenn ich nicht meine 8 Stunden hatte, ich bin irgendwie, keine Ahnung, wenn ich mal feiern bin oder sonst irgendwie mal abends, das nimmt mich unglaublich mit. Und da bin ich einfach super sensibel. Aber ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die davon profitieren, den Schlaf zu optimieren. Ein Tipp, der mir, den habe ich, du kennst bestimmt Dr. Andrew Huberman, ne? Von Stanford ist das. Der hat einen coolen Podcast auch.
Ist es das Pharmas?
Das ist Dr. Mark Hyman. Ja, der ist auch nice.
Das ist Mark Hyman.
Ja, Mark Hyman. Genau. Es ist, egal. Huberman ist so, das ist ein Researcher an der Stanford Uni. Der hat einen sehr coolen Podcast, kann ich jedem empfehlen, der sich mit wissenschaftlichen Konzepten super einfach erklärt. Er ist halt Neurobiologe und er hat eine unglaublich krasse Gabe, so komplexe wissenschaftliche Zusammenhänge so zu erklären, dass man es halt checkt. Ist auf Englisch, also wer jetzt gerade zuhört und sagt, so, Englisch ist nicht so optimal, ist vielleicht ein bisschen herausfordernd, aber super geiler Typ. Und der hat den einen Tipp, den ich versucht habe anzuwenden, der sehr gut geholfen hat zum Thema Schlaf, ist, dass du morgens in der ersten halben Stunde nach dem Aufstehen versuchst, in natürliches Sonnenlicht zu kommen. Das heißt, entweder draußen zu spazieren oder vielleicht, ich meine, ihr seid in Deutschland, ist natürlich jetzt im Winter echt suboptimal. Hier kann ich jetzt raus auf die Terrasse gehen, morgens die Sonne ist schon da. So, Wintermonate sind echt immer hart in Deutschland, aber so zumindest in den Sommermonaten vielleicht, wo morgens schon Sonne ist, dass man versucht, einfach so früh es geht, sich mit dem natürlichen Sonnenlicht zu verbinden, und das ist in deine Netzhaut. Es ist, wie kann man sich vorstellen, setzt sich wie so ein kleiner Timer in deinem Kopf, in deinem Hormonsystem, was dann, du kennst das, dass du abends einfach pünktlich zu dem Zeitpunkt, wo es geschehen sollte, dein Körper automatisch Melatoninproduktion hochreguliert. Das heißt, das ist wie, kannst du dir vorstellen, sitzt du so die Eieruhr, dadurch, dass du in die Sonne guckst, die Eieruhr wird gestellt, abends klingelt die Eieruhr, dein Körper setzt auf, okay, es ist Zeit zu schlafen, und schon bist du müde. Und das war ein Tipp, der auch super einfach, vielleicht, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt morgens nur diese Viertelstunde, vielleicht kann man mal sagen, wenn um 9 Uhr irgendwie man sitzt im Büro und die Sonne ist kurz da, statt zu sagen, hey, vielleicht gehe ich einfach mal kurz eine Viertelstunde raus, sag irgendwie Kollegen, du machst dafür eine Viertelstunde weniger Pause, irgendwie mittags oder so, und sagst einfach, hey, oder nach dem Aufstehen vielleicht mal eine Runde, wenn du einen Hund hast, die Leute einfach mal kurz raus, ein bisschen Sonne zu kriegen. Das ist super, super cooler Tipp für Schlafoptimierung, der mir jetzt im halben Jahr so unter die Nase kam. Ich dachte, ja, cool, das macht total viel Sinn, weil es auch den Rhythmus einfach, es geht immer um diesen Rhythmus, den zu normalisieren und wieder an die Natur anzugleichen eigentlich.
Genau, das, ich glaube, ist ein Thema für eine eigene Podcast-Folge, aber diese zirkadianen Rhythmen.
Können wir noch eine machen? Uhr. Machen noch Part 2.
Genau, das ist extrem wichtig, nicht nur was den Schlaf angeht, also natürlich, um gut zu schlafen, aber dann auch diese ganzen regenerativen Prozesse überhaupt anstoßen zu können, die im Schlaf überwiegend stattfinden. Das heißt, nicht den Tag zur Nacht machen um umgekehrt, sondern auch wirklich zum ganz klassischen, spießigen, wenn es dunkel ist, schlafe ich, wenn es hell ist, bin ich wach, was man dann nach seiner Feierzeit und den Feierjahren vielleicht wieder ein bisschen normalisieren kann. Dorthin wieder zurückkommen, ja.
Voll. Cool. Ich glaube, wir haben heute eine sehr, sehr schöne Runde über die über den Darm, die Psyche und ganz, ganz viel verschiedene Themen. Wir kommen, wir nähern uns langsam dem Ende. Und da habe ich immer noch so meine drei Abschlussfragen, die ich meinen Gästen gerne stelle. Erste ist, Sandra, was bedeutet Freiheit für dich?
Freiheit bedeutet für mich, mich frei zu machen von Dingen, die ich denke, dass irgendjemand von mir erwarten könnte. Es erwarten ja wenige was von einem, aber man denkt immer, alle erwarten etwas. Sondern wirklich das zu tun, was aus mir heraus für den Moment richtig erscheint. Und das, ob es Zeit ist, ob es Ort ist, ob es Personen sind, ob es Handlungen sind, das ist für mich Freiheit.
Wie findest du zu mehr Klarheit?
Oh, das ist Natur. Für mich wirkt nichts so klärend wie rausgehen in irgendwie freie Natur, Wälder. Das reinigt meinen Geist sehr.
Worin findest du deinen tiefsten Sinn?
Über das zu sprechen, was mich bewegt. Genau so eine Podcast-Runde wie heute. Meine Gedanken, wie ich Gesundheit oder Menschsein für mich interpretiere, darüber zu sprechen und das zu teilen. Das ist, glaube ich, mein Sinn, warum ich hier bin, warum ich tun soll, was ich tue.
Mega geil. Ich danke dir vom Herzen für deine Zeit und ich bin mir sicher, dass viele sich das heute angehört haben und unglaublich viel für sich mitgenommen haben, für ihre Gesundheit, aber auch für ihre Psyche, für ihre Performance, für ihr Mindset. Und wenn sich jetzt jemand denkt, ich würde so gerne mal mit der Sandra arbeiten. Ich würde mal gerne meine Darmgesundheit optimieren. Ich habe vielleicht das eine oder andere Problem. Ich würde mich gerne in Guidance begeben. Das kann man auch vieles, kann man natürlich auch alleine machen, aber ich, für diejenigen, die da einen Schritt weitergehen wollen, wie können sie sich mit dir connecten? Wo bist du präsent? Wo findet man dich? Was ist dein Angebot? Hau mal raus.
Also man findet sehr, sehr viele Inhalte auf Instagram, da heiße ich @dr, also dr.sandra.weber. Und es gibt einen ganz frischen Blog, der gerade losstartet, auf www.dr-sandraweber.de, also dr zusammengeschrieben und minus und dann Sandra Weber auch zusammengeschrieben. Und aktuell ist meine Beratungsliste komplett ausgereizt, aber ich arbeite gerade an einem Online-Programm, dass man einfach von überall auf mein Wissen zugreifen kann und mit mir zusammen auch arbeiten kann. Und da kann man sich auch jetzt schon gerne auf die Warteliste einschreiben, dann erfährt man, wann der Kurs rauskommt, wird über den Early-Bird-Preis informiert und so weiter. Das findet man auch auf meiner Website, da kann man sich gerne eintragen und wird dann informiert.
Awesome, das kommt alles in die Shownotes, in Instagram, den Blog und die Website, wie immer, findet ihr das Ganze in den Shownotes. Ich bin dir super dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war eine sehr lehrreiche, sehr interessante, sehr schöne Unterhaltung. Und wir schließen den Podcast mit deinem Herzenswunsch an alle, die gerade noch zuhören.
Mein Herzenswunsch, ich glaube, es ist einfach anfangen. Vertrauen und anfangen und gar nicht darauf warten, dass alles perfekt ist, um irgendwann mal irgendwas tun zu können, sondern einfach jetzt den ersten Schritt, egal wie klein er ist, egal wie nichtig er aussieht, einfach anfangen und darauf vertrauen, dass ganz, ganz viel möglich ist und Veränderung möglich ist, auch wenn Veränderungen und Erfolge, was jetzt die Gesundheit angeht, Zeit braucht, einfach da immer dran zu denken, der Körper möchte im Grunde gesund sein, ob es körperlich oder mental ist. Und es findet jeder einen Weg, wie er möglichst nah an seine Gesundheitsziele kommen kann.
Yes. Vielen, vielen Dank. Und wir sehen uns da Part 2 über Circadian Rhythm. Machen wir dann genau. Anders mal.
Ganz, ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch.
Yes, voll gerne.
Das war es allerdings zu Sandra Sind, wie immer in den Shownotes. Dort findest du auch den Link zu meinem Instagram, wenn du dich mit mir connecten möchtest. Wenn du dich für mein One-on-One-Mentoring bewerben möchtest, geht das über Instagram @radiotiefsinn. Außerdem freue ich mich natürlich, wenn du die Folge mit deinen Liebsten teilst, auf deinen Social-Media-Channel teilst oder mir eine Bewertung oder einen Kommentar bei Apple Podcast hinterlässt. Das sind die größten Komplimente, die du mir machen kannst. So much love, bis zum nächsten Mal. Dein Benjamin.